kurzfristig gedacht ist es natürlich leichter, dem Hund zu zeigen, wo der Hammer hängt, ja, wenn ich alles andere ausblende. Aber hier, klar, ne, wo ist mein Wertesystem? Möchte ich, dass mein Hund eine unsichere Bindung zu mir hat, weil ich unvorhersehbar handle und künstliche Konflikte erzeuge, unauthentisch bin? Ja, das macht einfach nur den Deckel auf den Topf mit brodelnd heißem Wasser. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich bin Janie, ich bin Tierärztin und bedürfnisorientierte Hundetrainerin. Und ja, wir sprechen heute über Stellvertreterkonflikte. Es ist ein Begriff, der aus der Humanpsychologie kommt und in die Hundewelt getragen wurde. Viele Menschen aktuell gerade wieder auf Social Media, sehr viele Petfluencer sprechen darüber und zeigen das auch, möchten durch diese künstlich erzeugten Konflikte Grenzen setzen. Wie so oft das Thema Grenzen. Ich habe das schon so oft im Podcast besprochen, also wenn du, was Grenzen anbelangt, einfach noch tiefer einsteigen möchtest, dann schau gerne mal in meine Podcast-Folgen. Da wirst du ganz, ganz viel finden zu Grenzen. Ja, warum diese künstlich erzeugten Konflikte problematisch sind, das erfährst du in der Folge. Ich starte mit der Begrifflichkeit. Ja. Wo kommt der Begriff überhaupt her und was bedeutet er? Stellvertreterkonflikte sind Konflikte, bei denen der eigentliche Auslöser erstmal verschleiert bleibt. Man streitet so über Nebensächliches. Ja, das kennst du mit Sicherheit vielleicht auch aus deinem eigenen Alltag. Was gibt es da für Beispiele? Ich glaube, so die offene Zahnpastatube wäre so ein Klassiker, wenn man jetzt so richtig schubladenmäßig Klassiker aufzählen möchte, oder der hochgeklappte Toilettendeckel, ein Glas, was ohne Untersetzer auf den Holztisch gestellt wird. Ja, also diese Sachen, die man da so kennt aus dem Zwischenmenschlichen. Und darüber wird gestritten oder ich sag jetzt mal so rumgemeckert, obwohl es um etwas viel tiefer Liegenderes geht, weil Bedürfnisse zum Beispiel übergangen werden, weil die Person sich nicht gesehen fühlt, weil die Person das Gefühl hat, sie wird übergangen und findet im Alltag überhaupt nicht statt. Bedürfnisse und Gefühle, die nicht stattfinden, ausgedrückt werden, das ist eigentlich das, worum es geht. Zum Beispiel fehlende Unterstützung bei der Care-Arbeit oder Abnahme von Mental Load oder ja, wenn man mal Gefühle anspricht, werden sie einfach nur abgetan oder das ist doch nicht schlimm, so dass man das Gefühl hat, man wird gar nicht ernst genommen, ja, und die Gefühle werden überhaupt nicht wahrgenommen und gesehen. Auch hier jetzt wieder, ich nehme einfach mal ein Beispiel. Du bist sauer, weil dein Partner oder deine Partnerin generell zu wenig im gemeinsamen Haushalt mithilft zum Beispiel oder mitdenkt. Aber der Auslöser des Streits ist dann in dem Fall zum Beispiel der hochgeklappte Toilettendeckel oder die offene Zahnpastatube oder was auch immer. Ja? Statt erwachsen und wohlwollend klar Bedürfnisse und Gefühle zu benennen, werden so Nebelkerzen gezündet. Über Gefühle und Bedürfnisse sprechen, ja, ist ja eh so ein Ding, ne? Das muss gelernt sein. Und hey, ja, ich sage das ganz klar, das fällt mitunter enorm schwer, je nachdem auch, was man für eine Beziehung hat, wie sicher man sich da in der Beziehung fühlt, gerade wenn es um Gefühle, Emotionen und so geht. Und das, ja, ist auch wieder was erlernt sein muss. Und da erscheint es vielleicht leichter, so Ablenkungen zu schaffen und Gründe für die schlechte Laune zu finden. Und wichtig dabei ist aber, das geschieht meist unbewusst und stellt eben so eine Verlagerung oder eben auch Vermeidung des eigentlichen Konfliktes dar. Wir sind da bei Verhaltensmustern, die eben erlernt wurden und unbewusst ablaufen. Also da wird nicht unauthentisch jetzt so dieses, ich nehme mir heute mal vor und mache hier mal eine Strichliste, was könnte ich denn mal für Nebelkerzen zünden, ja. Das ist eine Vermeidungsstrategie, die unbewusst abläuft, weil man Konflikte nicht austragen kann, nicht gelernt hat, weil man konfliktscheu ist. Da könnte man jetzt wieder auf die Kindheit eingehen, aber das soll hier echt nicht Thema sein. Das fällt absolut in den humanpsychologischen Themenbereich. Was mir noch wichtig ist, im humanpsychologischen Bereich geht man dann, wenn man sagt, ne, ich möchte da irgendwie dran arbeiten, da geht man an die Sache und versucht, die zugrunde liegenden Bedürfnisse und Gefühle eben offen zu legen, um lösungsorientiert an diese tatsächlichen Sachen herangehen zu können. Das nimm mal für später mit. Das finde ich super wichtig, sich zu behalten, ja, dass dieses Programm zum einen unbewusst abläuft, das sind eben erlernte Verhaltensmuster und dass, wenn man daran arbeiten möchte, dann muss man an die Bedürfnisse und Gefühle gehen, diese offenlegen, um überhaupt lösungsorientiert daran gehen zu können. Jetzt kommen wir zu den Stellvertreterkonflikten im Hundetraining. Wie wird da der Begriff angewendet? Nochmal, das ist ein Begriff, der einfach so in die Hundewelt genommen wurde. Kann man das? Ich meine, man kann alles versuchen. Sollte man das? Nee, definitiv nee. Ja. Es wird fälschlicherweise angenommen, dass Hunde durch so künstlich geschaffene Konflikte besser lernen, Grenzen zu akzeptieren. Oft wird gesagt, der Hund kann dann später besser mit Stress oder in Gefahrensituationen, mit speziellen Situationen kann er besser zurechtkommen und dann dort besser funktionieren. Es geht da also so vorgeschoben um die Sicherheit des Hundes. Das findet zum Guten. Ich will das Beste für meinen Hund. Ja, so wird das so ein bisschen vorgeschoben. Das heißt, wenn ich hier jetzt sage, was liegt bei der Person, die die Stellvertreterkonflikte ausführt mit ihrem Hund, zugrunde? Das Bedürfnis nach Sicherheit, ganz wichtig. Welche Gefühle da noch mitschwingen? Nicht mein Job, keine Ahnung, darf bitte jeder für sich selber rausfinden. Ich bin ja generell dafür, wie auch richtig, richtig tolle Humanpsychologen und Humanpsychologinnen, dass man, wenn man soziale Beziehungen eingeht, völlig egal in welcher Form, Therapie in Anspruch nimmt und seinen eigenen Shit aufräumt, damit man ihn nicht weitergibt. Das einfach mal nur in den Raum gestellt, mach damit, was du möchtest. Also, diese Konflikte sollen losgelöst vom Kontext sein. Es wird gesagt, der Hund lernt, unsere Entscheidungen anzunehmen. Der Hund soll zum Beispiel ohne triftigen Grund in der Umwelt ein Bleib zeigen. Meist Sitz tatsächlich, denn wenn der Hund hier nach einer gewissen Zeit sich hinlegt, dann wird er korrigiert, um noch deutlicher wieder Korrekturen anbringen zu können. Das Bleib, Warten und Aushalten können soll dann bei späteren Hundekontakten zum Beispiel helfen, wird gesagt, dass sich der Hund da auch besser zusammenreißen kann. Da möchte ich jetzt auf zwei Sachen eingehen. Das erste ist, das Sitz, wenn der Hund das körperlich nicht mehr halten kann und sich hinlegt, immer wieder zu korrigieren, ist auf zwei Ebenen hochgradig problematisch. Also die Korrektur an sich, dass der Hund sich dadurch schlecht fühlt, da brauchen wir jetzt bitte hier in der Folge nicht weiter drüber zu sprechen, je nachdem dann auch, wie die Korrektur abläuft. Das andere ist aber der körperliche Teil, muskulär und gerade auch auf der Ebene von Gelenken, ist ein Sitz halten können hochgradig anspruchsvoll. Und je nachdem, was der Hund für Probleme hat, mitbringt, vielleicht noch nicht trainiert ist, wie alt der Hund ist und so weiter und so fort, kann das Ganze, wenn es in Summe oft gemacht wird, zu Haltungsschäden, Schmerzen und führen. Das möchte ich auf jeden Fall noch einbringen. Das ist mir mal ganz wichtig, weil wir gerade beim Sitz immer wieder Hunde haben, wo ich dann im Training auch Stück für Stück dann rausbekomme. Die haben Probleme mit Gelenken, irgendwelche schmerzhaften Erkrankungen und können das Sitz nicht halten und werden aber ständig dafür korrigiert. Und sich da einfach auch nochmal klar zu machen, wie schlimm das ist, ja, wenn man auch noch körperlich was nicht mehr kann. ja, stell dir irgendwas vor, wo du merkst, körperlich, muskulär, auf Gelenkebene, schaffst du es nicht mehr, das statisch zu halten und du wirst aber ständig wieder dazu gezwungen. Hier würde ich dich einfach bitten, einen empathischen Perspektivwechsel einzunehmen. Ein anderes Beispiel ist, der Hund soll mehrere Minuten vor seinem gefüllten Napf warten, bis der Mensch irgendeine Freigabe sagt. Okay, du darfst, was auch immer da dann die Freigabe ist. Man glaubt, dass diese Übung später helfen wird, um in Jagdsituationen zum Beispiel oder sogar, da habe ich jetzt gerade erst wieder Videos gesehen, die mich mit sehr, sehr vielen Fragezeichen zurückgelassen und viel Kopfschütteln, muss ich ganz klar sagen, dass sogar das Ganze bei Verlassensstress helfen soll. Der Hund darf in der Zeit tatsächlich auch aus dem Konflikt nicht rausgehen. Das heißt, sehr viele Hunde, die eher konfliktvermeidend sind und sagen, ja, okay, dann gehe ich halt raus aus der Situation und gehe nicht mehr zu meinem Napf, die werden auch hier wieder dazu gezwungen, vor dem Napf sitzen zu bleiben. Die dürfen nicht weggehen aus der Situation, was aus mehreren Perspektiven hochproblematisch ist, weil ich finde das immer erstmal positiv. Gerade in Hundebegegnungen möchten wir doch Hunde, die sagen, ich gehe mal dem Konflikt aus dem Weg. Das ist ja genau das, was wir draußen möchten. Bogenlaufen, beschwichtigendes Schnüffeln. Ach ja, hier ist ein ganz wichtiger Grashalm. Ja, ich gucke von unten beschwichtigend, back hier ganz kleine Brötchen. Das möchten die Leute doch. Und dann wird der Hund hier in Konflikte gezwungen, wo genau die Lösungsstrategie, die ja eigentlich automatisch zeigen würde, quasi verwehrt wird. Hochproblematisch auf ganz, ganz vielen Ebenen. Es wird allgemein gesagt, dass die Hunde lernen, uns so eben besser zu deuten. Sie lernen uns besser kennen. Sie wissen dann, wie wir reagieren, wenn wir etwas nicht gut finden. Sie lernen, was wir von ihnen erwarten. Was ich persönlich an dieser Thematik echt problematisch empfinde, es wird ja dabei nicht wirklich trainiert. Es wird dem Hund nicht gezeigt, was wir möchten. Ja, das ist immer das, wenn ich sage, wir fokussieren uns bitte auf die Ja's und nicht auf die Neins. Es wird einfach ganz platt Macht ausgeübt. Fast schon sadistisch. Ich muss das sagen, hier werden Videos gezeigt und wenn man dann sich im humanpsychologischen Bereich auch auskennt und in dem Bereich auch ein bisschen was gemacht hat, sich dabei die Mimik der Menschen anzugucken, ich habe da teilweise Gänsehaut und denke mir dann immer, meine Güte, was hast du erfahren in deiner Kindheit? Was ist da los, dass du ein so starkes Sicherheitsbedürfnis hast und so viel Freude an der Machtausübung? Tatsächlich gruselig und teilweise auch bedenklich. Es wird da auf eine extrem unauthentische und perfide Art, ja, wie da mit einem Sozialpartner umgegangen wird, einfach Grenzen gesetzt, die gar nicht notwendig sind, weil ich eben überhaupt nicht über die Situation quasi rede, dem Hund gar nicht in der betreffenden Situation helfe und nicht für die betreffende Situation trainiere. Und all das immer wieder unter dem Deckmantel der Sicherheit, ne? Dieses für den Hund, ich will ja nur sein Bestes damit, in den und den Situationen dann. Der Hund versteht ja überhaupt nicht, warum da jetzt dieser Konflikt auf einmal ist. Der fühlt sich schlecht, ohne dass ihm etwas beigebracht wird. Und nochmal, es wird ihm verwehrt, das, was er schon kann, was er erlernt hat, aus der Situation gehen, beschwichtigende Signale zeigen und. All das hilft ihm nicht. Und sich da dann immer wieder nochmal klar zu machen, Hunde haben doch ohnehin so wenig Kontrolle in diesem menschlich dominierten Leben. Ja, sie finden da sowieso so wenig statt, gerade wenn es um Entscheidungen, Selbstwirksamkeit, Selbstkompetenzen geht. Wir bestimmen alles. Wir bestimmen, wann sie rausgehen, was sie fressen, wann sie schlafen, mit wem sie sich treffen dürfen, wann, wie lange und. Und all diese Konflikte, die unauthentisch mit dem engen Sozialpartner zu erzeugen, das verstärkt das Gefühl von Kontrollverlust. Das verstärkt das Gefühl von, wem kann ich hier noch vertrauen? Wer ist hier eigentlich jetzt mein sicherer Bindungspartner? Und ja, neuerdings wurde mir jetzt auch noch mehrfach zugespielt, dass Petfluencer von Stellvertreterkonflikten sprechen, wenn Vorstufen im Training geübt werden. Ich hatte das jetzt mehrfach auch bei mir unter Reels kommentiert bekommen von natürlich Leuten mit Fake-Profil, die mir nicht folgen. Das stoppt zum Beispiel von Kenny, wenn ich das irgendwo zeige. Dann wird gesagt, ja, aber wenn ich das nicht am rennenden Reh mache, sondern an einem Spielzeug, was auf dem Weg liegt. Ich hatte jetzt mal ein Video gezeigt, dass ich eben für den Ernstfall in kleinen Stufen immer wieder in unserem Alltag übe, weil das Stopp eben unser Notfallsignal ist. Und dass ich Kenny zum Beispiel auf die Rückspursuche losschicke und dann das Stopp von uns, was wir kleinschrittig geübt haben, rein positiv, dass ich das dann abfrage. Da wurde dann immer wieder gesagt, ja, aber das ist doch auch ein Stellvertreterkonflikt. Hier wird in einem feinen Stufenplan so trainiert, dass der Hund Erfolg hat. Man geht niemals Schritte auf der Schwierigkeitsleiter. Also ne, wir sprechen da immer von so einer Schwierigkeitsstufenleiter, wenn wir Trainingspläne angehen, die der Hund eben nicht schaffen kann, um eine Korrektur auszupacken. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Man geht eben so kleinschrittig, damit wir nach Möglichkeit fehlerfreies Lernen schaffen können. Was der Hund hierbei hat, ist ein Speisekartenkonflikt. Zwei super gute Sachen und für eine muss man sich entscheiden. Das erfordert mentale Ressourcen, die unbedingt mitgedacht werden müssen. Es ist aber nicht mit einem sozialen Kontakt, der unauthentisch vom Zaun gebrochen wurde, gleichzusetzen. Der, ja, einfach nur um Macht auszuüben. Wenn man das gleichsetzt, also ich finde, wir müssen hier echt nochmal die Begrifflichkeiten klar haben. Die Gleichsetzung von sozialem Konflikt, der künstlich erzeugt wurde, mit einem Speisekartenkonflikt, um das persönliche eigene Handeln wieder zu legitimieren, den Begriff überall mal so einstreuen, damit er nicht mehr so zum Nachdenken anregt. Konflikt ist hierbei eben nicht einfach Konflikt. Ein Speisekartenkonflikt ist auf einer ganz anderen Ebene und den kann der Hund ja lösen. Nochmal, die Summe habe ich im Blick, aber das Ganze wurde so kleinschrittig trainiert, rein positiv, dass der Hund sich dafür selbstständig entscheidet. Wenn ich in meinem Lieblingsrestaurant sitze und mich zwischen meinen zwei Lieblings, ja, was auch immer, ich nehme jetzt einfach mal Nachtisch, wenn ich mich da entscheiden muss für einen, dann ist es natürlich ein, ich brauche dafür mentale Ressourcen, oh Mann, was nehme ich dann? Und es kann durchaus sein, dass ich mal an einem Tag da sitze und beim Essen mir dann denke, oh, ich hätte doch lieber das andere nehmen sollen. Aber das kann ich doch nicht gleichsetzen mit einem unauthentisch vom Zaun gebrochenen Konflikt, der auf Sozialebene abläuft, wo ich mich massiv schlecht fühle, wo ich eventuell Angst vor dem Sozialpartner habe, wo ich mich hochgradig unsicher in meiner Beziehung und Bindung fühle. Diese Machtausübung, die wird dadurch nicht netter, nur weil ich den Begriff abnutze und ich sag jetzt mal absichtlich, in anderen Situationen nutze, hey, es ist eine Taktik, die wir aktuell nur zu gut aus dem Weltgeschehen kennen. Und da kann ich echt nur sagen, Obacht. Ja, weil viele Menschen denken sehr differenziert, da klappt das nicht so einfach. Was sind Konflikte im Hundetraining und wie kommen sie zustande? Konflikte entstehen, wenn die Bedürfnisse zum Beispiel des Hundes nicht befriedigt werden oder seine Handlungsfreiheit eingeschränkt wird oder er sich eben zwischen mehreren tollen Dingen entscheiden muss. Das Beispiel, ein Hund möchte jagen, wird aber zurückgerufen oder eben das Sitzstopp, was auch immer, was ihr kleinschrittig positiv geübt habt mit super Mini-Steps, mit der Absicherung über die Schleppleine. Wir wollen fehlerfreies Training ermöglichen. Das kann ein kurzfristiger Konflikt alles sein und je nach Aufbau, ne, super, super wichtig, da den Aufbau zu hinterfragen. Das kann zu ein wenig Frust, zu ganz viel Frust und das kann sogar bis hin zu Angst führen, weil es eben auf den Aufbau drauf ankommt. Konflikte setzen das Stresssystem in Gang. Sie verbrauchen mentale Ressourcen und erfordern gegebenenfalls Koregulation durch den Menschen. Da ist eben auch wieder hier die Frage, je nachdem, was hat der Hund schon an Selbstkompetenzen erlernt, was hat er mitbekommen sozusagen. Ja. Das Stresssystem, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, was läuft da so ab, das stellt Energie bereit. Ja. Der Körper, die Natur will, dass man sich einen Poppes rettet. Die Erregungslage steigt, die Sinne werden geschärft. Das ist total schlau von der Natur. Diese bereitgestellte Energie, die muss aber halt irgendwo hin. Bei so einem Bleib und Aushalten ist die Erregungslage weiterhin oben. Die wird oben gehalten und macht sich dann halt im weiteren Verlauf der Reaktionen bemerkbar. Das wird nicht einfach durch Blümchenstaub ausgepupst. Die Energie muss irgendwo hin, ja. Wie können wir Konflikte im Hundetraining vermeiden? Auch ganz wichtig, Bedürfnisbefriedigung, ja, mentales Wohlbefinden steigern. Das ist so das Wichtige. Wenn wir die Bedürfnisse des Hundes befriedigen, entstehen weniger Konflikte, beziehungsweise die Langzeitauswirkungen sehen anders aus. Mentale Ressourcen sind da. Wie kann ich mit Konflikten umgehen? Wie kann ich mit Frust umgehen? Ja, das merkt man bei sich ja auch. Da darfst du auch wieder einfach den Perspektivwechsel machen. Mentale Ausgeglichenheit und eben auch das Erlernen. Frust löst sich positiv auf. Frust kann ich so und so positiv auflösen zum Beispiel. Ich habe die und die Strategie, um mich besser zu fühlen. Kann ich das und das machen? Schnuppern gehen, buddeln gehen, was auch immer, ja. Oder mein Mensch hilft mir dabei. Ich habe gelernt, wenn ich dann bei meinem Mensch andocke, dann hilft er mir, ja, und dann fühle ich mich besser. All das können Strategien sein. Auch hier wieder Beispiel, Bedürfnis nach Jagen. Ja. Der Hund will jagen gehen, er ist ein Jagdschweinchen, wie ich immer so sage. Da können wir alternative Beschäftigungen uns anschauen, Jagdersatztraining und da ganz arg in die Bedürfnisbefriedigung gehen. Aber ganz wichtig und vor allem den Hund nicht ständig in diese Umwelt bringen, die eben diese Konflikte mit sich bringt, natürlicherweise. Ich meine, dieses immer rein in den Schmerzpunkt, da sage ich ja auch immer wieder, das ist gefühlt so typisch deutsch, ja, da muss ich rein. Nee, hey, dein Hund ist so gezüchtet worden, ja, das hat er sich nicht ausgesucht, dass er ein Jagdschweinchen ist. Du hast ja ausgesucht, diesen Hund in dein Leben zu holen. Und dann noch zu sagen, ich bringe dich absichtlich in die Umwelt, die so konfliktträchtig ist, bringt halt dann was mit sich, ja. Auch Jagdersatztraining lässt Speisekartenkonflikte nicht verschwinden. Und die machen sich in Summe im Alltag bemerkbar. Deshalb ist es so, so wichtig, sich die Summe der Konflikte klar zu machen. Und dazu zählt auch für mich wieder dieses, ich bin die erwachsene Person, ich habe das im Blick und das ist meine Verantwortung, wo gehe ich mit dem Hund hin und wo schleppe ich den die ganze Zeit hin und ja, wie ist die Frustrationslast im Alltag? Das habe ich ganz, ganz arg in der Hand. Erwartungssicherheit schaffen, auch ein ganz wichtiges Thema. Hunde brauchen einfach diese Vorhersehbarkeit. Vor allem, wenn es ums Verhalten von engen Sozialpartnern geht, ja, dieses künstlich und nochmal zutiefst unauthentische Konflikt erzeugen, in dem der Hund dann wieder nicht weiß, was packt denn hier der Mensch als nächstes aus, das erzeugt hochgradigen Stress und hey, es macht einfach die Beziehung kaputt. Da braucht man doch jetzt wirklich nicht Psychologie studiert zu haben, um sich das klar machen zu können. Ich finde kleinschrittiges Training so, so wichtig. Deshalb möchte ich es hier auch noch ansprechen. Statt ja durch Konflikte irgendwie schulen zu wollen, dass der Hund sich an ausgedachte Regeln hält, lieber kleinschrittig dieser Stufenplan, den mitnehmen, wenn ich eben ins Training gehe. Und ich erzähle das ja immer wieder an entsprechenden Stellen, dieses Notfallsignal, Stopp, und dieses bis in die allerhöchsten Stufen kleinschrittig trainiert. Das mag im ersten Moment erstmal so sein, dass man sich denkt, boah, ist das anstrengend und aufwendig. Aber bitte Leute, wenn ich das mit einem Signal mache, ich habe das nicht mit allen Signalen gemacht. Kenny kann auf Stufe 10 keinen Sitz. Der kann da auch sicher keinen Schau oder Stups oder weiß der Geier. Aber der kann verlässlich das Stopp, weil wir das geübt haben. Ja. Stufe 1 zum Beispiel, Sitz im Wohnzimmer ohne Ablenkung. Stufe 2, Sitz mit leichter Ablenkung, wenn ein anderer Mensch in den Raum kommt oder was auch immer. Stufe 10 kann dann eben sein, Sitz, während ein Hase gerade vor euch weggesprungen ist. Mach das mit der Schleppleine. Du kannst nicht erwarten, wenn du irgendwo die Stufen davor trainiert hast, dass ein wegrennender, echter Hase genauso ist wie zum Beispiel die Zugmaschine, die du irgendwo auf dem Hundeplatz geübt hast. Mach das mit der Schleppleine, so dass Fehler gar nicht erst passieren können. Ich habe das Erwachsenengehirn. Ich habe die Gesamtsicht, ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses kleinschrittige, vorausschauende Training machen. Ja, wichtig dabei bei diesen Stufen ist auch noch, jeder Hund hat da andere Stufen, ne? Weil ich habe jetzt gesagt, Sitz bei wegrennendem Hasen. Ich bin mir ganz sicher, dass viele den Podcast hören und sich denken, ja, easy, mein Hund hat null Stress mit Hasen, der hat nicht eine Sekunde Interesse, da hinterher zu gehen. Ja, ne? Also ist klar, dass das dann bei diesem Hund nicht Stufe 10 ist. Vielleicht was ganz anderes. Vielleicht ein kläffender Hund auf der anderen Straßenseite, der so und so groß ist, so und so aussieht. Was auch immer. Ja. Wichtig ist, dass diese Trainingsschritte ganz individuell angepasst werden. Da habe ich aber auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht. Das kleinschrittige Training und dieses gute, verlässliche, feine, saubere Training, das setzt Grenzen. Das ist eben das, wo ich sage, ich kann meinen Hund jederzeit stoppen, ich kann ihn abrufen. Ich muss ihm nicht erklären, nein, man schnuppert nicht bei draußen in Mülleimern. Ich kann den einfach abrufen, verlässlich. Ja? Dein Hund lernt, bei Situation X mache ich Y, verlässlich. Ich habe es so oft schon erzählt, aber ja, es passt eben gut hier rein. Mit Kenny habe ich das Stopp von klein auf immer wieder geübt. Das ist so tief verankert, dass er es selbstständig anbietet, wenn er wild sieht. Ich muss da nichts mehr zu ihm sagen. Ja, er hat gelernt, wenn ich da Stopp mache, gibt es eine fette Party mit meinem Menschen und da verstärke ich so, dass das Bedürfnis entsprechend ist. Das lohnt sich eben mehr, als dem Wild nachzurennen. Und natürlich merke ich, wenn die Verstärker dann nicht mehr passend sind oder wenn super viele Speisekartenkonflikte auftreten. Wir hatten jetzt im späten Sommer hier eine Phase, wo so unfassbar viel Wild unterwegs war. Natürlich merke ich die Summation und sehe dann zu, dass ich meinen Nachmittagsspaziergang nach so einem Morgenspaziergang nicht im wildreichen Gebiet mache. Auch das ist wieder meine Verantwortung, weil die Summation von Konflikten und Frust habe ich im Blick für meinen Hund. Es ist einfach nicht nötig, Grenzen durch künstlich unauthentisch erzeugte Konflikte zu setzen. Man kann das durch Fleiß, Kleinschrittigkeit rein positiv erreichen. Mir ist schon klar, dass es ja dazu einfach auch nötig ist, sich umfassend mit positivem Hundetraining und den Hobbys und Bedürfnissen des Hundes und eben seiner Genetik, seinen Impulsen, seiner Frustkompetenz, seiner Körpersprache. Ja, mit all dem muss man sich auseinandersetzen und tada, auch mit den eigenen Ressourcen, weil habe ich überhaupt dafür heute noch Ressourcen, dass ich im wildreichen Gebiet einen Spaziergang mache? Habe ich die Ressourcen oder bin ich erwachsen und merke, nee, die Ressourcen habe ich heute nicht mehr und deshalb gehe ich woanders spazieren, damit ich eben später nicht in Situationen gerate, wo ich mich verhalte, wie ich es eigentlich gar nicht mehr möchte. Auch das ist meine Verantwortung. Die Verantwortung trage ich und nicht der Hund. Kurzfristig gedacht ist es natürlich leichter, dem Hund zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ja? Kurzfristig gedacht, wenn ich alles andere ausblende. Aber hier, klar, ne, wo ist mein Wertesystem? Möchte ich das? Möchte ich, dass mein Hund eine unsichere Bindung zu mir hat, weil ich unvorhersehbar handle und künstliche Konflikte erzeuge, unauthentisch bin? Ja, das macht einfach nur den Deckel auf den Topf mit brodelnd heißem, sprudelnd kochendem Wasser. Ich drücke den Deckel auf den Topf. Und der Deckel muss immer wieder drauf gedrückt werden, damit das Wasser nicht überkocht. Der Hund beginnt vielleicht, sich nicht mehr zu verhalten, ja, weil er sich nicht mehr traut, aus Angst, weil er halt die Schnittmenge macht, ja. Er hat klassisch konditioniert, erlernt, immer wenn, dann. Und ich habe halt keine Lust auf dann. Und deshalb verhalte ich mich mal lieber nicht mehr. Bitte schau dir die Körpersprache deines Hundes an. Kann ich da nur immer wieder zu raten? Und ja, wenn ich mir dann die Videos angucke, die mir da geschickt werden aus meiner Community, dann denke ich mir immer wieder, dass diese meist sehr, sehr jungen Leute irgendwann erkennen, dass das Leben nicht aus Machtausübung und Funktion bestehen sollte und das Hundeleben so unfassbar schnell vorbei ist, dass sie sich dafür wahrscheinlich irgendwann schämen werden, was sie da gemacht haben. Ja, beim kleinschrittigen Training kann der Hund irgendwann selbstständig quasi die Herdplatte bedienen, damit das Wasser im Kochtopf aufhört zu kochen und die Stufen runterdrehen. Kann er das aus diversen Gründen gerade nicht, weil Summation, schlechter Tag, Schmerzen, krank, schlecht geschlafen, da spielen ganz viele Sachen rein. Oder auch bei uns, unsere Körpersprache ist anders, weil wir einen schlechten Tag haben, weil wir langsamer reagieren, was auch immer. Ja. Wenn er das gerade nicht zeigen kann, dann kann ich ihm dabei helfen, ohne den Deckel auf den Topf zu drücken, sondern indem ich eben die Platte mit ihm in Gemeinsamkeit runterdrehe. Zusammengefasst die wichtigsten Punkte dieser Folge. Stellvertreterkonflikte haben meines Erachtens nach im Hundetraining absolut nichts zu suchen. Für mich ist es immer schon eine Red Flag, wenn aus der Humanpsychologie einfach so Worte genommen werden, ins Hundetraining verfrachtet werden und da in den Mixer gesteckt werden, um es mal drastisch runterzubrechen. Der Fokus sollte auf maximaler Bedürfnisbefriedigung, mentaler Gesundheit, mentalem Wohlbefinden, Erwartungssicherheit und kleinschrittigem Training liegen, wo der Fokus auf möglichst fehlerfreiem Training ist und der Fokus auf den Ja's und nicht auf den Nein's liegt. Die positive Beziehung stärken. Hunde lernen am besten in einem Umfeld, das auf Vertrauen und Zusammenarbeit basiert, nicht durch künstlich unauthentisch herbeigeführte soziale Konflikte. Konflikte als Lernchance nutzen? Natürlich lassen sich Konflikte im Alltag nicht immer vermeiden. Ja, wenn sie auftreten, sollten sie als Chance gesehen werden, um dem Hund zu zeigen, wie er die Situation bewältigen kann. Immer auf eine positive Art und Weise in Gemeinsamkeit. Natürlich, das Leben passiert. Es fragt uns nicht, ob wir gerade Ressourcen haben und Bock drauf haben. Das passiert. Und da ist dann aber wichtig, eben von diesem Perfektionismus ganz weit Abstand zu nehmen und zu gucken, wie kann ich jetzt hier in Gemeinsamkeit das Bestmögliche aus der Situation holen und sich dann auf die Schulter zu klopfen. Nicht für Perfektionismus, aber dafür, dass man das in Gemeinsamkeit gemacht hat. Das zählt viel, viel mehr als Funktion. Manchmal natürlich, ja, ist es aus Sicherheitsgründen eben nicht möglich, zum Beispiel bei einer notfallmäßig schmerzhaften Tierarztbehandlung. Hier haben wir nicht immer die Möglichkeit, kleinschrittig an die Situation heranzugehen und das Ewigkeiten kleinschrittig zu üben. Wir haben aber eine sichere Basis und können unseren Hund mit seinen Emotionen eben auffangen. Und diese sichere Basis, das ist es, was zählt. Ja, da werden dann auf diesem Fundament quasi diese Notfallsituationen, wo man eben schützende Gewalt nutzt, aufgefangen. Eventuell entsteht dadurch auch neues Verständnis über Situationen, die wir eben für den Ernstfall neu üben müssen. Das finde ich immer so eine Sache, ne? Dass man, wenn man dann mal in einer Situation war, wo man sich immer denkt, das betrifft nur andere, dann hat man da wieder was, wo man sagen kann, hey, ne, mache ich mal auf unsere Trainingskarte, damit wir das kleinschrittig jetzt mit in die Zukunft nehmen können. Ja, ich hoffe einfach, dass die Folge dir so ein bisschen geholfen hat zu verstehen, was ist mit Stellvertreterkonflikten gemeint im Hundetraining und warum sie meines Erachtens nach nicht verwendet werden sollten. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich extrem auf eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Apple ist es ganz wichtig, tatsächlich auch eine Rezension zu schreiben. Und wenn es nur ein Satz ist oder drei Worte, damit der Podcast mehr Leuten angezeigt wird. Das ist tatsächlich was, wo ich die positive Hundebubble noch ganz arg drum bitten möchte. Diesen Zusammenhalt, dieses sich gegenseitig pushen und ja, dieses Unterstützen, damit es öfter der breiten Masse angezeigt wird. Und das liegt ganz arg an Feedback, an 5 Sternen, an Herzchen hier, Kommentar dort, Likes dort. Das ist so, so wichtig. Und es hilft natürlich auch mir und meinem Team zu sehen, dass unsere Arbeit nicht einfach in den luftleeren Raum geht. Weil, ja, ne, gerade beim Podcast, da ist das so eine eindimensionale Geschichte. Ich bringe was raus und da finde ich es immer ganz wichtig, wenn wir da Feedback bekommen. Abonnier gerne meinen Kanal, um keine Folge zu verpassen. Jeden Freitag kommt eine neue und empfehle den Podcast super gerne Freunden, Verwandten, schick ihn weiter und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.